Vielleicht haben Sie am Mittwoch die Rheinpfalz gelesen. Da habe ich eine Überschrift gesehen auf der ersten Seite, weiter unten. Da hieß es in der Unterschrift der Überschrift, ging es um Gesetzestexte und die Verständlichkeit deutscher Gesetzestexte. Und da heißt es, die 10 Gebote sind verständlich, deutsche Gesetzestexte sind es oft nicht. Es hat mich direkt angesprochen, weil ich zurzeit eine Predigtreihe über die 10 Gebote halte bei uns in der Stadtmission. Angeregt von der Jahreslosung, die ja in dem Zusammenhang des reichen Jünglings steht. Und der reiche Jüngling kommt ja zu Jesus und sagt, was muss ich denn tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und er verweist in Jesus zunächst einmal an die Gebote. Er zählt nicht alle 10 auf, aber er sagt einige, Ehre Vater und Mutter und dergleichen. Die 10 Gebote. Ich habe mir jetzt für heute vorgenommen, nicht ein Gebot herauszupicken. Ich habe mir nämlich bei uns in der Stadtmission für jedes Gebot einen Sonntag herausgenommen, habe also mir ausführlich Zeit genommen, über jedes einzelne Gebot zu predigen. Wenn ich jetzt eines herausgreifen würde, würde es ein bisschen einsam stehen, weil ich ja die nächsten 10 Wochen nicht hier sein werde. Aber ich möchte allgemein über die 10 Gebote sprechen. Und die Frage, verstehen wir sie denn wirklich? Das heißt hier das hieß in der Rheinpfalz, die 10 Gebote sind verständlich, das stimmt auch. Gott formuliert klar und eindeutig. Und trotzdem verstehen wir auch den Sinn, den tieferen Sinn und auch den Zweck der Gebote. Darüber möchte ich heute nachdenken. Und ich möchte die 10 Gebote zunächst mal vorlesen. Wir finden sie interessanterweise an 2 Stellen in der Bibel, im 2. Buch Mose und im 5. Buch Mose. Man kann sich's ganz gut merken, 2. Mose 20 und 5. Mose 5. Also ich lese nach 2. Mose 20 ab Vers 1. 2. Mose 20 ab Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnet der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren, was deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Ja, so der Wortlaut der 10 Gebote. Warum haben die 10 Gebote eigentlich so eine besondere Bedeutung? In der Bibel gibt es ja viele Gebote. Auch im 2. Buch Mose folgen dann noch viele. Auch im 5. Buch Mose sind die Gebote Gottes, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, noch einmal zusammengefasst. Aber die 10 Gebote haben eine besondere Bedeutung. Schon zu alttestamentlichen Zeiten für das Volk Israel, auch für Jesus und die frühe Christenheit bis heute. Man könnte sagen, diese 10 Gebote sind ein Grundgesetz, eine Verfassung, die Gott mit seinem Volk schließt. Und ähnlich wie auch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland das Grundgesetz sehr viel dünner ist als das bürgerliche Gesetzbuch und das Strafgesetzbuch und was es noch für Gesetzbücher gibt, legt das Grundgesetz Gottes, die 10 Gebote, die Grundlage der Beziehung zwischen seinem Volk und ihm. Und als neutestamentliche Gemeinde gehören wir mit hinein in das Volk Gottes. Die 10 Gebote weisen eine ganz interessante Struktur auf. Sie beginnen nicht mit einem Du sollst, sondern sie beginnen, ich möchte mal sagen, mit einer Präambel. So ist das bei uns im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auch. Da gibt es auch eine Präambel. Und die Präambel Gottes hier heißt: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin Yahweh, dein Gott. So steht es eigentlich da. Ich bin Yahweh, dein Gott. Und es geht weiter in der Präambel: Der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Also es beginnt mit einer Vorstellung Gottes, wer er ist. Er nennt seinen Namen und er nennt, was er bereits getan hat für dieses Volk, was sie gerade unmittelbar zuvor erlebt haben. Denn die 10 Gebote gibt Gott ja Mose, nachdem sie durch das Schilfmeer durchgezogen sind, nachdem sie am Sinai angekommen sind. Da gibt Gott dem ganzen Volk diese 10 Gebote. Und dann folgen die ersten Gebote, die vor allen Dingen die Beziehung zwischen Mensch und Gott regeln. Nachdem Gott sich vorgestellt hat, nachdem Gott sein rettendes Handeln an Israel noch einmal hervorgehoben hat, in Erinnerung gerufen hat, zeigt Gott den Menschen zunächst einmal auf, wie sie ihm begegnen können. Die ersten 4 Gebote regeln die Beziehung des Menschen zu Gott. Keine anderen Götter, keine Bilder von Gott. Den Namen Gottes, den er dem Volk gerade genannt hat, ich bin der Herr, dein Gott, diesen Namen nicht missbrauchen, nicht zu unnützem, zu nichtigem aussprechen und den Ruhetag als einen heiligen Tag halten. Und dann folgen die Verse oder die Gebote 5 bis 10, die das Miteinander der Menschen beschreiben. Es beginnt mit Vater und Mutter, mit dem Leben, du sollst nicht töten, mit der Ehe und geht so weiter bis zum 10. Gebot. Eine Nebenbemerkung muss ich machen. Vielleicht haben jetzt manche gestutzt, als ich gesagt habe, 1 bis 4 und 5 bis 10. Es gibt 2 verschiedene Zählweisen in der Christenheit. Die ich eben genannt habe, das ist die, die ja auf Calvin zurückgeht. Eigentlich noch viel weiter, gibt es schon in der frühen Christenheit. Aber es hat sich dann sowohl in der katholischen Kirche als auch im Luthertum, also in der lutheranischen Kirche, eine andere Zählweise durchgesetzt, die 1 bis 3 und 6 bis 10 zählt. Brauchen Sie nicht weiter zu vertiefen. Der Wortlaut ist genau der gleiche. Und in der Bibel heißt es eben nicht erstes Gebot, zweites Gebot, drittes Gebot, sondern da muss man dann eine Zählweise finden. Mir scheint die reformierte Zählweise am sinnvollsten. Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Präambel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei herausgeführt und befreit hat. In diesem Vorwort zu den 10 Geboten steckt, wie ich schon gesagt habe, die Vorstellung, Gott macht sich bekannt. Gott wurde wahrscheinlich in den 400 Jahren in Ägypten mehrfach vergessen. Als Mose wieder zurückkam von Midian nach der Begegnung mit Gott aus dem brennenden Dornbusch heraus, da musste er dem Volk Gott erst einmal neu vorstellen. Er fragt Gott, der ihm im brennenden Dornbusch begegnet, wer bist du, wie soll ich dich nennen, wenn ich nach Ägypten zu meinen Landsleuten komme? Und jetzt, nachdem Gott sich durch sein Handeln geoffenbart hat, durch sein befreiendes Wirken, nennt Gott dem ganzen Volk gegenüber noch einmal seinen Namen, stellt sich vor. Und dann merken wir an diesem Vorwort zu den 10 Geboten, zu dem Grundgesetz Gottes, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, vor dem Gesetz kommt. Das Evangelium hat eine Vorrangstellung vor dem Gesetz. Es geht also nicht um Gesetz und Evangelium, sondern um Evangelium und Gesetz. Gott handelt zuerst. Gott befreit zuerst und legt dann den Menschen, die er befreit hat, seine Ordnungen vor. Er hätte es ja auch anders machen können. Er hätte ja auch dem Volk durch Mose in Ägypten sagen können, ich gebe euch jetzt hier mal meine Gebote, ihr haltet euch die nächsten 40 Jahre schön daran. Und wenn das klappt mit euch, dann hole ich euch hier auch raus. Das hätte er ja auch machen können. Macht er nicht. Er befreit sein Volk bedingungslos, einfach weil er es erwählt hat, weil er es liebt und legt ihm dann die Gebote vor. Und das gilt auch für uns heute. Für uns heißt es nicht mehr, der ich dich aus Ägyptenland befreit habe. Für uns müsste es nach Römer 5, Vers 8 heißen, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder sind. Darin, so sagt Paulus in Römer 5, Vers 8, darin zeigt uns Gott seine Liebe, die eben unserer Liebe zuvorkommt. Gott fordert nicht erst Gehorsam, er fordert nicht erst unsere Liebe, sondern er beschenkt uns mit Liebe und Gnade in Jesus Christus. Und danach legt er uns auch seine Gebote vor. Also, Gott stellt keine Forderungen auf, die wir erfüllen müssen, bevor wir zu ihm kommen. Das ist so ein Missverständnis bei den 10 Geboten. Es ist so ein Hürdenlauf, ein Hürdenlauf mit 10 Hürden, die wir überspringen müssen, damit wir bei Gott ankommen können. Nein. Gerade die 10 Gebote machen deutlich, dass die Begegnung mit Gott, die Liebe Gottes vor den Geboten steht. Und dann erkennen wir in den 10 Geboten die Grundstruktur des Doppelgebotes der Liebe aus dem Neuen Testament. Das heißt, die Gebote, die Jesus da zusammenfasst im Neuen Testament, stehen bereits im Alten Testament. Aber Jesus bringt es auf den Punkt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften und mit all deinem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin, so sagt Jesus, hängt das ganze Gesetz. Und diese Struktur erkennen wir auch in den 10 Geboten. Die Liebe zu Gott, die sich in den ersten Geboten ausdrückt, dass wir eben ihm die absolute Vorrangstellung unseres Lebens geben, dass es nichts und niemanden gibt, den wir neben Gott stellen, dass wir den Namen, den er uns nennt, nicht missbrauchen und dergleichen. Also die ersten Gebote sind Ausführungsbestimmungen oder nähere Erläuterungen im Grunde zu dem Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und die anderen Gebote ab Gebot 5 bis 10 zeigen auf, wie wir das mit der Nächstenliebe auf die Reihe kriegen können. Und grundsätzlich können wir sagen, die Liebe ist die Grundintention von Gottes Gebot, von jedem Gebot Gottes. Das ist das, was scheinbar die Pharisäer zur Zeit Jesu nicht so ganz verstanden haben. Jesus macht es ihnen immer wieder deutlich, dass er die Liebe zu den Menschen ja nicht dem Gebot voransetzt. Das wäre jetzt nur eine Unterordnung des Gebotes Gottes. Jesus sagt ja auch, dass er nicht gekommen ist, die Gebote aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. Aber dass das die Grundintention des Gebotes, die Liebe Gottes zu den Menschen ist. Die Liebe ist die Grundintention. Deswegen kann Jesus sagen, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Die Gebote sind dem Menschen zugute gemacht, sollen dem Menschen zugute kommen, sind für den Menschen. Und Gott hat nicht den Menschen geschaffen, dass es jemand gibt, der seine Gebote einhält. Die Liebe ist die Grundintention der Gebote Gottes. Die Gebote sind für uns Menschen, uns zugute. Und da stellt sich die Frage meines Glaubens, meiner Grundeinstellung zu Gott. Vertraue ich Gott? Ist die Grundlage meiner Gottesbeziehung das Vertrauen, dass Gott es wirklich gut meint? Glaube ich ihm auch, dass er es mit seinen Geboten gut meint? Oder sehe ich in Gott und sehe ich in seinen Geboten einfach nur eine Spaßbremse, die ich ja einhalten muss, weil Gott eben stärker ist als ich? Und das wäre jetzt keine Vertrauensgrundlage. Wenn ich begreife, dass Gottes Gebote für mich sind und nicht gegen mich, dann kann ich ihm von Herzen vertrauen und kann die Gebote, wie es eigentlich im Volk Israel auch zu alttestamentlicher Zeit gesehen wurde, als Geschenk Gottes für mich und für mein Leben begreifen. Gott ist nicht die Spaßbremse, sondern im Rahmen der Gebote Gottes soll sich mein Leben entfalten können. Dann fällt auf, dass die Gebote Gottes in der Du-Form gehalten sind. Ich weiß nicht, ob Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht haben, aber wenn Sie es mit deutschen Gesetzestexten vergleichen, wie das die Rheinpfalz zumindest in der Überschrift ja gemacht hat, dann merken Sie, da steht nirgendwo in deutschen Gesetzen Du, sondern da heißt es Wer und Wenn und Man und das ist immer so im Unpersönlichen gehalten. Das muss auch so sein im Juristendeutsch. Gott formuliert seine Gebote ganz persönlich. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Und so weiter. Und Martin Buber, der jüdische Theologe, der hat gesagt, dass Du in den 10 Geboten ist die Seele der 10 Gebote. Wörtlich hat er gesagt, dass Du ist die Seele des Dekaloges. Dekalog ist ein Fachbegriff der Theologen für die 10 Gebote. Können Sie gleich wieder vergessen. Aber das Du ist die Seele. Also Gott spricht nicht über unsere Köpfe hinweg, wenn er seine Gebote gibt, sondern er spricht uns direkt an. Wir sind als Volk Gottes, aber auch als Einzelne, die wir vor Gott stehen, persönlich angesprochen von Gott. Und indem er am Anfang seinen Namen nennt, dürfen wir ihn auch persönlich sozusagen auf Du und Du ansprechen. Ja, jetzt möchte ich doch einen Überblick geben über die 10 Gebote. Ich möchte nicht jedes Gebot auslegen. Das wird wirklich zu lange dauern, um jedem Gebot auch wirklich gerecht zu werden. Aber ich möchte einen Überblick geben über diese 10 Gebote. Und vor allen Dingen, die meisten Gebote sind ja in der negativen Formulierung gehalten. Du sollst nicht. Und die Formulierung, die wir im Hebräischen hier haben, ist auch ein ganz striktes Verbot. Das darf auf keinen Fall sein. Ähnlich wie wir es im Neuen Testament bei Paulus lesen, das sei ferne, lesen wir bei Luther. Wenn man die genau übersetzen kann, das kann überhaupt nicht sein. So ähnlich, eine ganz scharfe Formulierung ist das auch im Alten Testament. Aber hinter diesen scharfen Verneinungen steckt, wie ich schon gesagt habe, ein positiver Ansatz. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist, wenn wir es positiv formulieren, die Einladung zu einem uneingeschränkten Vertrauen auf den Schöpfer dieser Welt, auf unseren Herrn und Heiland. Das soll nichts Gleichwertiges neben ihm stehen, weil er der Einzige ist, der unser Leben von Geburt bis Tod und Ewigkeit in der Hand hält. Die Einladung zum uneingeschränkten Vertrauen auf Gott. Nichts und niemand soll Gott den ersten Platz in unserem Leben streitig machen. Das Gebot, dass wir uns kein Bild machen sollen von Gott. Nichts, was wir im Himmel, auf der Erde, unter der Erde oder im Wasser finden, sollen wir als Bild, als Statue, als Vorstellung für Gott nehmen. Auf der anderen Seite stellt sich Gott in der Bibel immer wieder greifbar dar. Geht bis dahin, dass Gott Mensch wird, also Gestalt annimmt. Das ist so ein gewisser Widerspruch zwischen dem Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, und der anderen Seite, dass Gott selbst von seinem Angesicht redet und von seiner Hand und dann er sogar selbst Mensch wird. Aber auf der anderen Seite macht die Bibel auch immer wieder deutlich, dass Gott Geist ist, dass Gott nicht fassbar ist. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Im Psalm 139 sinnt David über Gott nach und sagt, Herr, die Erkenntnis ist mir zu hoch und wollte ich über dich nachsinnen, ich käme nie ans Ende. Deine Gedanken sind mehr als der Sand und am Ende bleibe ich aber doch immer noch bei dir. Also auch David kommt zu der Erkenntnis, ich kann über Gott nachdenken, ich kann über ihn nachsinnen, umfassend begreifen kann ich ihn nicht. Und so ist für mich dieses zweite Gebot die Erkenntnis, Gott ist immer größer als unsere Vergleiche, als unsere Bilder, als unsere Vorstellungen von ihm. Und selbst wenn ich Gott nicht begreifen kann, so kann und darf ich ihn dennoch lieben. Es heißt ja nicht, dass ich nicht weiß, wer Gott ist, wenn ich sagen kann, ich begreife ihn nicht. Natürlich bleibt da immer etwas, was ich nicht fassen kann, was mein Verstand übersteigt. Aber Gott zeigt sich ja auch. Und das, was er von sich zeigt, besonders in Jesus Christus, das soll ich annehmen. Und Glaube heißt nicht, ich habe verstanden, sondern ich trete in eine Beziehung zu Gott ein. Ich erkenne, dass Gott mich liebt und fange an, diese Liebe zu erwidern. In aller Unvollkommenheit, die wir so mitbringen. Also das zweite Gebot ist für mich die Erkenntnis, Gott ist größer als unsere Bilder und Vorstellungen von Gott. Das dritte Gebot, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, das ist die Aufforderung zur Achtung und zur Ehrfurcht. Ich habe vorhin gesagt, wir dürfen Gott auf Du und Du begegnen. Er stellt sich vor mit seinem Namen, Yahweh. Er redet uns an mit Du. Wir dürfen ihm auf Du und Du begegnen. Gleichzeitig sollen wir Gott mit Ehrfurcht und Achtung begegnen. Das vierte Gebot macht uns deutlich, dass wir nicht nur von unserer Arbeit leben. Wir sollen den Ruhetag einhalten. Und das macht auch deutlich, der Wert von uns Menschen beschränkt sich nicht auf unsere Leistung. Wir dürfen, ja wir sollen unsere Mitte in Gott finden. Deswegen dieser Ruhetag in der Woche als Tag der Besinnung, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, nicht nur von dem, was er erarbeitet und erwirtschaftet. Und dann, ich gehe jetzt etwas schneller durch auf der zweiten Tafel, finden wir hinter dem Elterngebot den Schutz der Familie, Eltern und Kinder, den Schutz des Lebens in dem Gebot, du sollst nicht töten, den Schutz der Ehe, den Schutz des Eigentums als Lebensgrundlage, den Schutz des Nächsten vor falschen Anschuldigungen. Und das zehnte Gebot ist im Grunde noch einmal eine Vertiefung. Du sollst nicht begehren alles, was dein Nächster hat. So fasse ich es mal einfach zusammen, das zehnte Gebot. Das sind viele Dinge aufgezählt. Das macht für mich noch einmal deutlich, das, was auch Jesus in der Bergpredigt dann noch mal deutlich macht. Das Gebot besteht nicht nur an der Oberfläche, sondern es beginnt im Herzen. Sünde beginnt im Herzen. Du sollst nicht begehren. Mit dem Begehren beginnt die Sünde, beginnt die Übertretung. Und das macht Jesus in der Bergpredigt ja nochmal exemplarisch deutlich. Der Ehebruch, der damit beginnt, dass ich als Mann, also Jesus redet aus der Perspektive des Mannes, einer schönen Frau ja nicht nur nachblicke, sondern mit Hintergedanken nachblicke. Der Mord beginnt nicht da, wo ich irgendjemanden das Messer in den Rücken steche, sondern wo ich ihm den Tod wünsche, wo ich Hass im Herzen trage. Und diese Vertiefung finden wir nicht erst bei Jesus, die finden wir schon im 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Damit macht Gott in den 10 Geboten deutlich, all das, was ich bisher gesagt habe, äußert sich nicht nur in Taten, sondern es nimmt seinen Anfang in unserem Herzen. Wie Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken und daraus eben auch die bösen Taten. Ich habe am Anfang gesagt, oder zitiert aus der Rheinpfalz, die 10 Gebote sind verständlich, deutsche Gesetzeswerke sind es oft nicht. Ich möchte es noch mal fragen, was ist eigentlich der Zweck, der Sinn? Wozu sind die Gebote Gottes da? Denn zu einem sind sie nicht da. Die Gebote Gottes sind kein Heilsweg. Sie sind nicht die Sprossen auf der Leiter, die wir nach oben klettern müssen, um irgendwann bei Gott anzukommen. Viele Menschen meinen das ja. Die 10 Gebote sind die Sprossen auf den Leiter, die ich nach oben klimmen muss. Und wenn ich das alles geschafft und gehalten habe, dann komme ich bei Gott an. So der reiche Jüngling, der Jesus im Brustton der Überzeugung sagt, das habe ich alles gehalten, von Jugend an. Und dann macht Jesus ihm deutlich, dass es bereits am ersten Gebot hapert, dass nämlich das Geld in seinem Leben zum Götzen geworden ist. Das ist nämlich genau das, was Jesus macht beim reichen Jüngling. Er zeigt, nachdem der reiche Jüngling aus dem Brustton der Überzeugung gesagt hat, ich habe alles gehalten, von Jugend an. Vorbildlich, das war sicherlich ein moralisch hochstehender Mensch mit einem starken religiösen Interesse an Gott. Aber dann zeigt ihm Jesus auf, dass es bereits am ersten Gebot hapert, dass er nämlich seinen Besitz neben, ja vielleicht sogar über Gott gestellt hat. Also die 10 Gebote sind kein Heilsweg. Wenn sie das wären, dann könnten wir alle einpacken. Würden wir nie in Gottes Ewigkeit ankommen. Aber wozu hat sie Gott dann gegeben, wenn sie kein Heilsweg sind? Zunächst einmal, ja, man unterscheidet so im Allgemeinen 3 Bedeutungen des Gesetzes Gottes. Zunächst einmal sind sie eine gute Grundlage jeden menschlichen Zusammenlebens, ob wir nun Christen sind oder nicht. Und viele Nicht-Christen, siehe Rheinpfalz, ich weiß ja nicht, wer das geschrieben hat, ich will diesem Autor nichts unterstellen, aber er nimmt zumindest die 10 Gebote als ein Allgemeingut. Vielen Menschen, die nicht an Gott glauben, ist einsichtig, dass diese 10 Gebote, zumindest den zweiten Teil der 10 Gebote, eine sinnvolle Ordnung des menschlichen Zusammenlebens darstellen. Also, das ist so ein Zweck. Gott zeigt auf, wie menschliches Zusammenleben funktionieren kann. Und jedem ist einsichtig, dass er nicht bestohlen werden will. Und wenn wir ein bisschen nachdenken, kommen wir davon, dass wir nicht bestohlen werden wollen, zu der Erkenntnis, dass es nicht gut ist, den anderen zu bestehlen. Das Gleiche können wir jetzt mit Ehebruch und mit Mord und den anderen Dingen auch durchspielen. Also, das ist der erste Zweck, dass die 10 Gebote eine gute Grundlage für jedes menschliche Zusammenleben darstellen, ob Christ oder nicht. Das Zweite, und das stellt vor allen Dingen Paulus im Römerbrief heraus, die 10 Gebote zeigen uns auf, dass wir Jesus brauchen, indem sie uns nämlich zeigen, dass wir Sünder sind. Römer 3, Vers 20 ist da die Stelle, auf die ich abziele. Da macht Paulus deutlich, dass die 10 Gebote wie so ein Gewissensspiegel wirken und uns zeigen, dass wir Sünder sind. Da heißt es, denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Indem mir Gott sein Gesetz, sein Gebot vorhält, in den 10 Geboten, indem es Jesus vertieft auslegt in der Bergpredigt, macht er seinen Zuhörern, macht er uns heute deutlich, daran scheitern wir. Und wir brauchen Vergebung, wir brauchen Gnade, wir brauchen Jesus in unserem Leben. Das ist eine ganz wichtige Funktion des Gesetzes, dass es uns auf Jesus hinweist. Ich werde nachher noch einen Text von Martin Luther vorlesen, der das im Grunde auch deutlich macht. Und dann als drittes natürlich, wenn wir als Christen fragen, wie soll ich denn leben, dass es Gott gefällt? Dann ist das Gebot Gottes ja die Quelle, wo wir den Willen Gottes für unser Leben erkennen. Nicht aus einem zu erfüllenden Soll heraus, als Voraussetzung bei Gott anzukommen, sondern wenn wir als Kinder Gottes wissen wollen, wie soll ich leben. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von dem Räuberjungen Tom. Er ist ein Räuberjunge, der unter den Räubern lebt und sich wie ein Räuber verhält und der dann ins Schloss zum König kommt. Und er bringt seine ganzen Manieren und sein ganzes Verhalten, seine ganzen Verhaltensweisen mit. Es wird nicht von ihm verlangt, dass er erst umlernt, bevor er ins Schloss kommen darf. Aber im Schloss darf er dann lernen, als Königskind zu leben. Und das ist die dritte Bedeutung des Gesetzes, der Gebote Gottes, dass wir als Kinder Gottes lernen und begreifen dürfen, was es heißt, als Kinder Gottes zu leben. Jetzt möchte ich noch ein Glaubensbekenntnis von Martin Luther vorlesen. Es ist überschrieben, meine Hoffnung. Und da schreibt Martin Luther, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir und ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Christi wie die Sünderin. Und wenn ich auch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel da muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und hat alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein, Martin Luther. Warum nehme ich das als Abschluss von einer Predigt über die 10 Gebote? Weil es noch einmal deutlich macht, wir leben von der Gnade, vom Evangelium, von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Die Gebote hat Gott uns gegeben, sie sind heilig, gerecht und gut, aber unsere Hoffnung im Leben und im Sterben setzen wir auf Jesus Christus. Gleichzeitig sind die Gebote eine Richtschnur für unser Leben. Und wenn wir Jesus Christus vertrauen, wenn wir Gott vertrauen, dann dürfen wir ihm auch vertrauen, dass seine Gebote gut für unser Leben sind. Auch wenn wir uns hier und da reiben. Und die Zusage bleibt, wir dürfen uns wie die Sünderin, die sich Jesus zu Füßen geworfen hat. Wir dürfen uns an Jesus hängen. Er ist unsere Hoffnung. Amen. Ja, ich spreche noch ein Gebet und dann gebe ich an den Markus weiter. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns deinen Willen und deine Gebote mitgeteilt hast. Wir erkennen, dass es eine gute Ordnung ist und wir wollen dir von Herzen vertrauen. Wir erkennen aber auch, gerade wenn wir uns mit deinem Wort und mit deinen Geboten beschäftigen, dass wir daran immer wieder scheitern. Dass wir wie Martin Luther bekennen müssen, dass wir nicht nur eines oder zwei deiner Gebote übertreten haben, sondern wenn wir wirklich ehrlich sind vor uns selbst, dann müssen wir dir bekennen, dass wir alle deine Gebote übertreten haben. Ich danke dir, dass wir deswegen nicht verzweifeln müssen, sondern dass wir dir unsere Schuld nennen dürfen, dass wir ehrlich sein dürfen vor uns selbst und vor dir, dass wir unsere Schuld bekennen dürfen und du uns zusagst, dass du uns in Jesus Christus vergibst. Herr, wir sind jetzt in dieser Passionszeit, in der Zeit vor Ostern. Wir denken daran, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hat, um dort zu leiden und zu sterben und den Tod zu besiegen. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, von Herzen für diesen Weg, den du für uns gegangen bist. Und bitten dich, dass du uns hilfst, dir mehr und mehr zu vertrauen und mit dir zu leben. Amen.